Ja, ein frohes, gesegnetes Pfingsten. Woher kommt denn jetzt eigentlich Pfingsten? Was hat Pfingsten für eine Bedeutung? Im Jüdischen heißt es das Schabbatfest. Wir haben es schon vorhin gelesen in der Apostelgeschichte 2, da heißt es, und als der Pfingsttag gekommen war. Der Pfingsttag war alljährlich eine Woche von Wochen. Also 7 Wochen. Also, oder das heißt nach 7 Wochen, so. Also nach 49 Tagen und einem Tag war das Pfingstfest. Pfingsten, das Wort, kommt vom Griechischen und des griechischen Ursprungs. Und das heißt so viel wie 50. Also wir feiern den 50. Tag. Da muss man aber nur wissen, nach welchem Tag der 50. Tag. Vorher gab es in Israel das Passafest und dann das Fest der ungesäuerten Brote. Und nach diesem Tag waren es dann 50 Tage, wo dann das Schabbatfest gefeiert wurde. Aber was war das wirklich für ein Fest? Es war ein Ruhetag, an dem eine heilige Festversammlung stattfand. Es war ein fröhliches Fest. Also wir gucken hier noch ein bisschen traurig rein hier. Wir müssen mal fröhlich sein. Ja? Ein fröhliches Fest. Ja. Aber was haben damals die Israeliten gefeiert? Also man schätzt, dass zu diesem Anlass, den wir jetzt gelesen haben, der Apostelgeschichte 2, in Jerusalem vielleicht 1 Million Juden versammelt waren. Das war, wir haben hier dieses Tempelmodell, da, also hier ist eigentlich nur das Innerste vom Tempel, der war noch ein bisschen größer, ja, das war nur das Innerste, nur eine große Anlage drumherum. Da kamen die Juden zu diesem Anlass aus dem ganzen Römischen Reich, die verstreut wohnten, überall im Römischen Reich wohnten ja um das Jahr 30 nach Christus Juden, ja. Ein Teil natürlich direkt in Israel, aber war auch damals schon ein großer Teil der Juden, die verstreut waren über den Römischen Reich und weiter hinaus. Ja. Also diese kamen zu diesem Fest nach Jerusalem. Was feierten sie? Und damit kommen wir jetzt auch schon hier zu der Bibel, ja? Zu der Tora. Ja? Die 5 Bücher Mose und das Alte Testament. Das Schabbatfest hatte 2-fache Bedeutung. Einmal war das ein Erntefest. Ja. Die Israeliten hatten eigentlich 3 große Erntefeste, aber das war das mittlere Erntefest, nachdem der Weizen geblüht hat. Also die Israeliten, denen war alles klar, den Juden war es klar, unser Leben hängt von der Gnade des lebendigen Gottes ab. Wer gibt Sonnenschein, wer gibt Regen, wer gibt das Pflanzenwachstum? Ja? In unserer modernen Zeit denken wir viel zu selten daran, dass wir eigentlich von ihm abhängig sind. Ja? Wenn nichts mehr wächst, dann verhungern wir. Ja? Und so war das also ein Erntefest. Aber es hatte noch einen ganz anderen, wichtigen, weiteren Grund. Das Fest Schabbat war auch gleichzeitig das Fest der Staatsgründung Israels. Es war das Fest, an dem Israel die 10 Gebote bekommen hatten, am Berg Sinai. Das 50 Tage zuvor war das Passafest, als das allererste Passa war, weil sie als Sklaven in Ägypten waren. So erinnerte dieses Passafest immer an die Erlösung von der Sklaverei, von der Knechtschaft in die Freiheit. Und dann 50 Tage später waren sie am Berg Sinai angekommen. Da bekamen sie die Gebote Gottes. Man könnte sagen, heute das Grundgesetz. Das, was das Volk Israel ausmacht, wie sie untereinander leben sollten als Menschen und wie sie ihre Beziehung zu Gott gestalten sollten, das wurde in diesen Geboten festgelegt. Und bis heute sind die 10 Gebote auch Grundlage sind die Prinzipien auch Grundlage unserer Verfassung. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Alles das steht hier drin. Du sollst nicht begehren, nicht neidisch sein. Das sind Prinzipien, unter der eine Gesellschaft überhaupt nur leben kann. Und darüber hinaus zeigen die 10 Gebote auch die Beziehung zu Gott. Das ist das Allerwichtigste. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich die Beziehung zu Gott wiederherstellen? Ne? Und so war das ein großes Fest für die Israeliten. Gott hat ihnen ein Grundgesetz gegeben, ja? Wie sie ein gutes Leben zusammen haben können. Die Israeliten damals beim allerersten Schabbat, als sie die Gebote Gottes bekamen, da heißt es dann in 2. Mose 19, dann Vers 8, ja, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Also die Menschen, die dahin kamen, haben eigentlich gesagt, wir wollen Gottes Willen tun, wir wollen uns nach Gott ausrichten. Ja, was sehen wir? Wir sehen, was geschah jetzt an den Pfingsten, etwa 32 nach Christus, vor bald 2000 Jahren. Das Zeichen von Pfingsten, wie Feuer, ein Zeichen für den heiligen Gott. Der Heilige Geist kam auf die Gläubigen wie mit so Zungen, wie aus Feuer. Da sehen wir doch die Parallele zu Mose in der Wüste vor dem brennenden Busch, der nicht brannte, aber der so aussah, als ob er brannte, durch den Gott zu ihm sprach. Aber wir sehen im Feuer, ein Feuer reinigt alles unreine Metall. Bei Metall oder bei Eisen, bei Silber und Gold verbrennt das Feuer die ganzen ganzen Unreinheiten. Ja. Feuer ist auch ein Zeichen von Gericht. Interessanterweise sagte Johannes der Täufer, sprach er, als er vor einem gemischten Publikum war, wo er wusste, dass von seinen Zuhörern viele da waren, die überhaupt nicht an den Gott Israels wirklich vom Herzen glaubten. Da sprach er in Matthäus 3, Vers 11 und 12, sagte er, Kapitel 3, Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also Johannes der Täufer, der vor Jesus auftrat, hatte hier schon sehr massive Worte. Von Gericht ist da die Rede. Wir sehen noch an einer anderen Stelle im Markus-Evangelium, da sprach er überwiegend vor gläubigen Leuten. Da sagte er nur in 1 Vers 5, und er ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und dann heißt es in Vers 8, ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Interessanterweise spricht er hier nicht von der Feuertaufe. Ja. Hier spricht er zu den Leuten, die schon ihre Sünden bekannten, die schon ein gereinigtes Verhältnis zu Gott hatten. Feuer ist ein Symbol für die Heiligkeit Gottes und das Gerichtszeichen. Anderes Beispiel aus dem Alten Testament sehen wir noch bei dem Gericht über Sodom und Gomorra. In 5. Mose 9, Vers 3 ist die Rede von: So sollst du nun heute wissen, dass der Herr, dein Gott, vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und wird sie demütigen vor dir. Und du wirst sie vertreiben und bald vernichten, wie der Herr zugesagt hat. Also diejenigen Menschen, die nicht an den lebendigen Gott Israels glauben wollen, für die ist er wie ein Feuer. Das kommen wir zu diesem Pfingstwunder. Das war ein Sprachenwunder. Erinnern wir uns, es waren die Juden aus dem gesamten Römischen Reich dort an diesem Tempel versammelt. Die sind ja aufgewachsen und haben gelebt in der Diaspora, in der Zerstreuung, viele von denen. Die hatten oft gar nicht mehr Hebräisch überhaupt noch gekonnt, haben dann Mazedonisch, Griechisch, auch wie auch immer, gesprochen. In den Völkern, wo sie lebten damals. Und diese Volksmenge war jetzt nun da im Tempel. Und dann predigte ein Petrus und sie verstanden nicht Hebräisch oder Aramäisch, sondern sie hörten plötzlich ihn in Makedonisch oder wie auch immer, ja, in einer nicht-hebräischen Sprache, ja. So war das ein Zeichen für die Juden. Sie verstanden es als Botschaft. In Jesaja 28, Vers 11 und 12 heißt es, interessanterweise in den Propheten: Jawohl, Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe. Schaffet Ruhe den Müden und das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Also da hatte schon der Prophet Jesaja in der Vergangenheit, hatte schon für die Zukunft gesehen, eines Tages wird Gott nicht in Hebräisch zu euch reden, sondern in einer fremden Sprache. Und geschah das? Das geschah. Das hörten sie jetzt plötzlich in ihrem Tempel in Jerusalem. Ja, dieses Zeichen war eigentlich bestimmt, dass sie die Juden, oder das war schon fast wie Gerichtsworte. Nun, die Juden, die bildeten sich ja ein: Wir alleine haben die Botschaft der Erlösung. Wir alleine, wir haben den Tempel, wir haben die Gebote. Aber Gott zeigte auch ihnen: Nein, ihr habt den Messias verleugnet. Und so war das im Prinzip auch auf der einen Seite Gnade, aber auf der anderen Seite auch Gerichtsworte. Ja. Es zeigte auch, dass das Evangelium nun künftig auch den Heidennationen verkündigt werden soll. Ich möchte nur noch mal oder auf die Predigt des Petrus eingehen. Was sagte jetzt Petrus und was hörten die Gemeinde? Also die sagten: Ja Mensch, ihr seid betrunken, wenn ihr plötzlich in diesen Sprachen redet. Ja, also naja, ich weiß nicht, wenn man eine Sprache in einer fremden Sprache plötzlich redet, wie kann man da betrunken sein? Ja? Da trat Petrus dann, Vers 14, auf mit den Elf, hob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren gehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage. Also man würde sagen hier 9 Uhr morgens, das war so etwa die dritte Stunde. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott: Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Geschichten sehen, und eure Ältesten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Was für eine Predigt. Petrus widerlegt, es war völliger Unsinn, dass sie betrunken waren. Denn an diesem Morgen konnte man sonst nicht so in den Tempel kommen. Ich möchte fragen, war das jetzt das Ergebnis von dem Propheten Joel, was Petrus jetzt in dir zitiert? Aber wenn man genau das übersetzt, vom Griechischen, heißt es hier eigentlich, seht ins Buch Joel, dort wird von diesem Phänomen der Ausgießung des Heiligen Geistes gesprochen. Er sagt nicht, das ist die Erfüllung, wie es vielleicht hier in diesem Luthertext so erscheinen mag, ja, sondern es ist ein Phänomen, so wie das der Joel gesagt hat, so ähnliches Erlebnis ist das jetzt hier. Denn wenn wir jetzt den Text betrachten, was war denn wirklich an diesem Pfingsten geschehen? Ausgießung des Heiligen Geistes, okay, ja, das offensichtlich, ja. Söhne und Töchter sollen weissagen, davon wird hier nichts geredet. Träume wird auch hier nichts berichtet. Wunder oben im Himmel, Zeichen auf Erden? Nein, nicht zu diesem Zeitpunkt. Blut, Feuer, Rauchdampf? Ebenso wenig. Und Sonne soll verfinstert werden. Merken wir, diese Worte sind prophetische Worte, die noch in der Zukunft liegen. Der Zeitpunkt, wenn sich diese Prophetie vom Joel erfüllt, wird hier angegeben, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Was ist damit gemeint? Das ist da, bevor Jesus Christus sichtbar wiederkommt, ganz unmittelbar davor. Da wird es diese Gerichtszeit geben, damit erfüllt würde, was geschehen ist. Heute sind allerdings 2000 Jahre vergangen und das ist bisher noch nicht geschehen. Aber wir können heute auch ernsthaft überlegen, dass dieser Zeitpunkt wirklich nahe gekommen ist. Es ist gut möglich, dass dieses Ereignis noch in unserer Generation geschehen kann. Hier war die Ausgießung des Heiligen Geistes nur auf einige Juden, die an den Messias glaubten und ihn annahmen. Aber in Zukunft wird es dann sein über den Überrest der Juden, die zu diesem Zeitpunkt den Messias als ihren Erlöser anerkennen, die werden dann auch diese Ausgießung des Heiligen Geistes bekommen. Ja. Die Israeliten hatten das Gesetz. Sie hatten eigentlich auch den Willen, das zu erfüllen, aber sie hatten nicht die Kraft. Und Pfingsten, das noch aussteht für Israel, ist, das sehen wir in dem Propheten Ezekiel 36, da heißt es, und ich will euch in ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ist das nicht eine wunderbare Perspektive? Ein steinernes Herz, was ablehnt ist, einem fleischlichen Herz, einem Herz voller Hingabe, voller Liebe. Diese Verwandlung. Und heute, wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen, dann dürfen wir das heute auch schon erleben. Dann darf Pfingsten für uns heute auch schon gelten. Aber was sehen wir noch in dieser wunderbaren Botschaft hier von Petrus? Auch wenn er hier mit diesen Worten, ja, der Drohung oder mit diesem Gericht kommt, die Sonne wird sich verfinstern und schreckliche kosmologische Veränderungen in unserer Natur, ja. Was sagt er hier aber dann? Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Also Gottes Liebe, Gottes Gnade gilt selbst in der größten Katastrophe. Auch dann haben die Menschen noch eine Möglichkeit, zu Gott zu rufen. Ja? Und in den darauffolgenden Versen, da beweist Petrus, dass Jesus der Messias ist. Er beweist es hin anhand von dem König David. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte gegeben haben. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Durch die Römer wurde Jesus gekreuzigt. Die haben es ausgeführt und die Juden haben es beauftragt. Den hat Gott, jetzt kommt's, auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan den Weg des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Und dann, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Sie waren ja in Jerusalem und da konnte Petrus auch das Grab von dem König David zeigen. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte von einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hatte er es vorausgesehen und von den Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Dieser Jesus hat Gott auferweckt, diesen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selber: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füßen mache. Merken wir, Petrus beweist jetzt nun seinen Zuhörern, dass der Jesus, der 50 Tage zuvor oder 53 Tage zuvor gekreuzigt wurde, dass der König David in seinem Psalm von diesem Jesus gesprochen hat. Und dass dieser Jesus eben nicht im Grab geblieben ist, sondern auch verstanden ist. Dass sein Leichnam nicht mehr gefunden wurde. Auch zu dem Zeitpunkt, wenn hier sowas in Golzen geschehen würde, vor 50 Tagen, dann wüssten wir alle, wo das Grab ist dieser Person, die gekreuzigt worden wäre. Ja. So muss man sich das vorstellen. Es waren ja nur so wenige Tage danach, wo Petrus das sagte. Ja. Also die Leute, die das hörten, konnten das überprüfen, war das Grab leer oder nicht. So hatten sie es dann gesehen. Ja. Die Tatsache ist, das Grab war bekannt, es war leer. Ich komme jetzt zum Schluss. In Vers 36 heißt es dann: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Was ist das für eine Botschaft? Jesus Christus ist der Herr. Er hat den Tod besiegt. Und damit, weil er den Tod besiegt hat, ist auch der Grund der Anklage weggefallen. Ja, die Zuhörer von Petrus, da waren viele dabei, die waren selbst wirklich schuldig geworden, haben das mitveranlasst, haben vielleicht mitgeschrien: Kreuzige ihn. Aber Jesus lebt. Er ist vom Tode auferstanden. Und deswegen werden sie für diese Schuld nicht mehr belangt. Sie können zu Jesus kommen und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich so böse war. Ja? Und wir sehen dann in der Reaktion, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu den Aposteln und anderen, zu Petrus und den Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Merken wir, dieses steinerne Herz, wie das verwandelt wird, wie es durchs Herz ging? Ist das nicht wunderbar, dass wir das sehen können? Sie haben sich überführen lassen von den Worten. Sie haben erkannt, dass das Gesetz, was Gott ihnen gegeben hat, am Berg Sinai, vor 3500 Jahren, ja, dass dieses Gesetz, dass sie das übertreten haben und dass sie die Vergebung Gottes brauchen. Und so ist Pfingsten auch die Geburtsstunde der Gemeinde. Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde, das geistliche Volk und die Geburtsstunde des Volkes Israels, des irdischen Volkes, beides an demselben Tag. Ja. Und ich wünsche uns, dass jeder Einzelne das erkennt. Jesus ist mein Erlöser. Und auch wenn die Zeiten noch näher stehen wie zur Zeit Petrus, mit diesen Gerichten, die hier angekündigt sind. In der Offenbarung wird es ja noch detaillierter dargestellt, was alles noch auf diese Erde zukommt. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch können wir zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Mach mich neu. Ich brauche deinen Geist. Ich brauche deine Vergebung. Ich will dein Kind werden. Ja. Noch haben wir diese Möglichkeit. Und so ist Pfingsten ein Rufen, ja, Gottes an uns. Jesus lässt uns nicht als Waisen zurück, sondern er gibt uns seinen Geist. Und wenn wir uns bekehren, wenn wir sein Kind werden, dann bekommen wir auch seinen Geist. So wie die Jünger hier zu Pfingsten das erlebt haben. Dann werden wir wiedergeboren. Ja? Dann sehen wir, dass Gott auch verändert. Er gibt uns auch seine Kraft. Und durch seinen Geist kriegen wir ewiges Leben und eine Verbindung zu Gott. Ja. Die zerbrochen war, wird wieder hergestellt, die Verbindung zu Gott. Das wünsche ich jedem Einzelnen. Nicht nur ein Pfingsten in der Geschichte ist, sondern ein Pfingsten auch in meinem Leben. Das kann der Herr schenken, ja. Wer das noch nicht erlebt hat. Ja. Amen.